Einen wunderschönen guten Morgen. Der Ton scheint okay zu sein. Das scheint zu funktionieren. Alles gut. Es ist so lästig, wenn man mal alles überprüfen muss. Aber das ist das Leben. Heute wird mein Bruder 59 Jahre alt. Ich bin zwar überzeugt, dass er das nicht guckt hier, vor allem heute, aber herzlichen Glückwunsch. Der alte Sack. Warum ist mein Mikrofon so verbogen? Wer hat an meinem Mikrofon gespielt? So, Freunde, der Frieden, der vielleicht keiner ist. Es gibt immer weniger Menschen, die daran glauben, dass es gut geht. Die Israelis schießen ja freundlich weiter, das interessiert die gar nicht. Und der Trump sagt, ja, das ist ja auch gar nicht verbunden. Und die Iraner sagen, dann schießen wir einfach auch weiter. Die Straße von Hormuz ist nicht wirklich offen. Das heißt, das hätten sie sich auch sparen können. Also wird es demnächst wohl nochmal krachen. Die Märkte haben ja gestern sehr positiv darauf reagiert. Inzwischen ist von der Positivität bei den Aktienmärkten noch viel übrig geblieben. Wenn wir ehrlich sind, bei den Ölmärkten auch. Aber das Öl ist inzwischen von einem Tiefstand von 91. Ein halb ungefähr wieder auf 98, knapp über 98 hochgelaufen. Und wenn wir ehrlich sind, selbst wenn die Straße jetzt frei wäre, würde es ja trotzdem noch dauern. Ein Tanker braucht von dort zwischen 20 und 25 Tagen nach zum Beispiel Rotterdam. Wir hatten jetzt länger Krieg als diese 20, 25 Tage. Der letzte Tanker legt heute an. Das heißt, wir haben ein Loch von mindestens 25 Tagen hinter diesem Tanker. Jetzt gibt es immer wieder diese Nachrichten. Oh, du, Olli, hast du gehört? Da sind 30 Tanker vor Rotterdam. Warum lassen die den nicht entladen? Verschwörungstheorie. Die Tankstellenpreise werden manipuliert. Der Deutsche schreit auf Ungerechtigkeit. Aber die Wahrheit ist, okay, die Wahrheit ist, das weiß immer niemand, was die Wahrheit ist. Die Wahrheit scheint zu sein, dass natürlich Rotterdam wie jeder Hafen nur eine ganz bestimmte Kapazität hat. So, wenn jetzt es Verzögerungen gibt, wie es ja jetzt letztendlich Verzögerungen gegeben hat, dann macht sich das natürlich bemerkbar, weil die können nicht alle Schiffe gleichzeitig entladen. Das geht nun wirklich nicht. Und wenn wir das uns angucken, wenn wir uns das angucken, dann ist das wohl folgendermaßen. Stand gestern sind 349 Schiffe erwartet im Hafen von Rotterdam. Kannst du nachgucken auf www.portofrotterdam.com. Ja, da gibt es Arrival and Departures wie beim Flughafen. 181 Schiffe sind aktuell im Hafen und 196 Schiffe sind gestern oder kürzlich, was immer kürzlich heißt, abgefahren. So, die normale Wartezeit liegt bei 1 bis 2 Tagen und die Problematik, dass du gerade Öltanker da siehst, ist, es gibt keine noch nie detaillierte Statistiken für die Öltanker, weil das hätte angeblich kommerzielle Gründe. Das ist bei allen großen Häfen so. Deswegen gibt es keine detaillierten Tanker, gibt keinen Busfahrplan wie bei anderen. Also das ist das Ding. Und es dauert, um einen Tanker zu entladen, um das Ding abzupumpen, bei diesen großen Dingern, die also 2 Millionen Barrel haben, bis zu 2 Tagen. Und die haben dort auch nicht 50 Abpumpplätze. Ja. Also, das ist etwas, was man natürlich berücksichtigen muss. Von daher sehe ich es. Von daher sehe ich es ein bisschen entspannt. Die Preise werden relativ länger hoch bleiben, als du das sehen kannst. Wir müssen auch immer verstehen, die meisten Menschen verstehen ja Finanzmärkte nicht. Und was wir sehen, ist nicht der Ölpreis, wenn du jetzt einen Barrel kaufst. Ja, wenn du dich hinstellst und sagst, ich möchte jetzt einen Barrel haben, dann bekommst du das nicht zu dem Preis, den du siehst, weil das gilt hier für Delivery im Mai, also in einem Monat, in etwas über einem Monat. Nicht jetzt. Jetzt kostet es deutlich mehr. Normalerweise ist, wenn du jetzt Öl haben willst, das 2 bis 3 Dollar teurer pro Barrel. Das ist normalerweise vernachlässigbar, so nach dem Motto, fast die normale Schwankung am Tag. Aber im Augenblick ist es über 30 Dollar. Weil es kaum Öl gibt, weil viel weniger Öl zur Verfügung steht. Das heißt, wenn du jetzt Öl haben willst, zum Beispiel für deine Raffinerie, dann musst du ganz schön raffiniert sein, um da dran zu kommen. Also, es gibt im Moment ein bisschen einen Engpass, weil zum Beispiel die Saudis nur 7 Millionen Liter pumpen können in ihrer East-West-Pipeline, also Ost-West-Pipeline. Und die Problematik ist, wenn du ein Schiff jetzt irgendwo voll beladen hast, dann würde das am liebsten aus der Straße von Hormuz rausfahren und Gas geben. Jetzt geht das aber nicht. Okay, wenn das nicht geht, können sie zu dem einen saudi-arabischen Hafen fahren, im Osten, können dort das Öl abpumpen. Wir haben gerade gelernt, wie lange das dauert. Dann dauert das, ich glaube, es sind 12 bis 15 Stunden, dass es auf die andere Seite von Saudi-Arabien gepumpt wird. Und da kannst du es dann wieder von einem anderen Schiff abholen lassen. Dauert wieder 2 Tage. Du sparst auf der anderen Seite auch ein bisschen Weg, aber die Kapazität ist nicht viel mehr als ein Drittel von dem, was normalerweise aus der Straße von Hormuz mit den Schiffen rausgefahren wird. Das ist das Problem. Du kriegst das Öl also jetzt weniger schnell und weniger zuverlässig. Vor allen Dingen gibt es im Moment einen reinen Engpass. Du kannst das Ding ja nicht überall hinschütten, sondern jede Raffinerie hat irgendwelche Öltanks. Diese Öltanks werden befüllt und dann kannst du die nicht weiter befüllen. Das heißt, du kannst nicht so viel vorsorgen. Und wenn du jetzt da stehst, unsere gesamte Wirtschaft ist ja eine In-Time-Delivery. Das heißt, egal wo du bist, idealerweise ist dein Shop leer am Abend und dann über die Nacht wird er wieder befüllt und dann wird wieder verkauft. Deswegen wird es natürlich auch bei Tankstellen zu Engpässen geben, weil die, wenn die das zu spät bekommen, zum Beispiel das Diesel, die können es ja nicht überall gleichzeitig ausfahren. Und wenn die Tankstelle dann leer ist, weil alle Panik haben und in die Kanister noch zusätzlich reinpumpen, weil sie ja gewartet haben bis zum letzten Tag, weil es vielleicht ja doch noch wieder billiger wird, dann ist das natürlich Käse. Ja, vor allen Dingen die Raffinerien haben Probleme. Die müssen, wenn überhaupt sie welches kriegen, diese hohen Aufgelder zahlen und damit sind natürlich deine Endprodukte da noch billig. Hier die Leute haben gestern gesagt, Benzin ist 15 Cent billiger, habe ich gesagt, ja, mein Strom ist genau das gleiche, ich weiß nicht, was du willst. Ich habe natürlich ein Arschloch gehört und dann sagt er zu mir, Aber das Diesel ist nicht billiger geworden. Ich sage ja, weil die keinen Diesel haben. Das heißt, sie wollen versuchen, natürlich die Nachfrage unten zu halten. Weil es gibt tatsächlich Leute, alle Leute, die sich, also normale Menschen. Früher hätte ich gesagt, wie du und ich, aber Gott sei Dank ist es nicht mehr so wie du und ich. Und ich hoffe, dass es du, weil du mir ja lange genug zuhörst, dass du nicht diese Angst hast vor KI, Angst hast vor Preise steigen, Inflation, oh, meine Rente reicht nicht aus und all den Kram. Weil du kannst dich ja selbst drum kümmern. Du weißt ja, dass unter meinem Video immer so ein Link ist. Kannst du ein Gespräch mit Leuten aus meiner Firma führen, die dir erklären, was wir tun. Und dann kannst du zu uns kommen und das Lernen mit mir zusammen machen. Das ist ja der Sinn der Sache. Trading oder auch investieren. Wir werden jetzt erleben, dass bei den Quartalszahlen, also dann im Juli, werden die alle uns erzählen, dass es so schwierig war. Jetzt schon hier im April werden sie uns schon erzählen, dass es so schwierig war. Bank-Leute hat gesagt, Blockade hat uns 60 Millionen die Woche gekostet. Die heulen natürlich da alle rum. Teilweise zu Recht, teilweise werden sie ihre Unzulänglichkeiten natürlich dann einfach wie immer auf eine Ausrede schieben. Damit du dich auch freuen kannst. Du hast heute einen grinsenden Klingbeil in der Zeitung und da steht, er könnte im März wegen des Teuersprits fast eine halbe Milliarde Euro mehr Mehrwertsteuer eingenommen haben. Also erstmal ist eine halbe Milliarde Euro natürlich bei dem, was die Jungs so rausgeben und ausgeben, gar nichts. Aber es zeigt die Unwilligkeit deiner Regierung, weil meine ist es ja nicht, zeigt die Unwilligkeit deiner Regierung auf Herausforderungen zu reagieren. Hier haben sie sofort reagiert, haben sofort versucht, gegenzusteuern mit Steuererleichterungen und wollten noch mehr machen, das durften sie nicht. Du darfst aus EU-Richtlinie, darfst du diese Benzin und Diesel und den ganzen Kram Heizöl, du darfst es nicht von der Umsatzsteuer befreien. Denn das wollten sie hier machen. Da hat die EU gesagt, nein, das machst du nicht. Das nur dazu. Und dann reden sie alle. Sie reden, sie reden, sie reden. Kommt einfach nichts raus. Die Frau Reiche, die ich am Anfang gut fand, die redet auch nur noch Müll. Ich kann diesen Leuten, ich habe ja gedacht, die hätte Kompetenz, hat sie aber nicht. Was die letztens erzählt hat, das ist so traurig. Das ist so traurig. Jetzt überlegen mal wieder, das ist das Gleiche, was immer wieder kommt. Ich lese das mal kurz vor. In der Bundesregierung gibt es Streit, wie Autofahrer entlastet werden können. Die streiten sich so lange, bis die Autofahrer sagen, ist doch alles wieder gut. Eine Steuersenkung, wie RWE-Professor Frondl sie vorschlägt, lehnen Klingbeil und auch Reiche ab. Klingbeil will viel mehr, klar, sozialistischer Sack. Klingbeil will vielmehr die Ölmultis extra besteuern, eine Übergewinnsteuer, das Geld an die Bürger zurückzahlen. Reiche will die Pendlerpauschale erhöhen. Finanzieren wir sie dies mit Mehrwertsteuereinnahmen. Mit der einen Hand streuseln, mit der anderen ziehen sie das doppelt aus der Tasche. Ja, die wollen das erhöhen. Finde das vollkommen armselig. Ich bin immer wieder geschockt, wie schlecht die sind. Der Herr Trump hat sich mit dem Herrn Rutte getroffen. Der Rutte hat versucht, ihm so ein bisschen, weißt du, mit der vollen Hand den Honig ums Maul zu schmieren. Und der Trump hat natürlich sich beschwert, hat nochmal an Grönland erinnert und hat. Ich frag dich mal. Also, ich persönlich bin ja ein Freund der Amerikaner. Ich bin in Frankfurt am Main aufgewachsen und damals haben die, das ist dann wegen Terrorismus, es ist abgeschafft worden. Damals haben die Amerikaner so wunderschöne grüne Schilder gehabt. Ja, da wusstest du, aha, diese ist ein Militär, weil wir das, wir haben ja das Hauptquartier des 5. Korps, haben wir da gehabt in Frankfurt in einem IG-Farben-Gebäude, wo jetzt die Uni auch drin ist. Und ich habe als Kind, weil ich so ein Zahlenfreak bin, habe ich am Fenster gesessen, teilweise stundenlang, und habe die Autoschilder mir angeguckt, habe nach bestimmten Zahlenkombinationen gesucht und so weiter und so fort. Das ist manchmal total irre. Ich war wahrscheinlich 12 oder so. Da habe ich bei mir vor der Tür habe ich einen, ich glaube, es war ein VW Käfer, habe ich gesehen. Und ich weiß heute noch das Kennzeichen. Und aus diesem Auto ist für mich aus damaligen Verhältnissen wahrscheinlich, also die war auf jeden Fall älter als ich. Also das, ich würde wahrscheinlich natürlich erschrecken, wenn ich sie jetzt sehen würde. Weil ist eine wunderschöne Frau ausgestiegen. Deswegen sage ich euch auch das Kennzeichen nicht, sonst gibt es einen, der das rausfindet und mir Facebook schickt oder so. Ist ausgestiegen, hat irgendwie, wir hatten eine Bäckerei unten im Haus, hat er irgendwas gekauft und so weiter und so fort. Und muss überlegen, das ist jetzt 50 Jahre her. Die Nummer weiß ich noch. So bin ich mit Zahlen. Habe ich also Sachen rausgesucht, deswegen mit den Schildern, das haben sie dann abgeschafft. Das heißt, wir haben sehr viel mit Amerikanern zu tun gehabt und ich fand das auch immer gut, weil du konntest teilweise durch die Amerikaner Sachen kaufen, die es in Deutschland gar nicht gab. Heutzutage ist das ja alles vollkommen Wurst. Du gehst irgendwo auf Amazon, klickst da drauf und dann kommt das aus aller Welt. Aber, oder ihr macht sicherlich AliExpress oder so. Weil die Amerikaner sind so negative Menschen, oder? Lieber AliExpress. Was immer. Also, früher war das anders. Was sagt ihr denn dazu? Der Trump will ja aus den Ländern, denen ich geholfen habe, die Soldaten abziehen. Ist ein Wirtschaftsfaktor auf der einen Seite, ist natürlich auch was anderes, wenn irgendwann mal wirklich, wenn ihr wirklich Angst habt vor dem Krieg, dann würde ich die lieber nicht abziehen lassen, weil logischerweise, wenn amerikanische Truppen involviert sind, dann hat er mehr Interesse hier am Start zu sein. Also, Pro-Truppenabzug, Gegen-Truppenabzug. Schreibt mir das doch mal rein, bitte. Das interessiert mich. Ich warte eine Minute und dann gucke ich, weil das dauert ja immer ein bisschen mit der Verzögerung auf YouTube. Also wollt ihr, dass die Amerikaner abhauen? Wie der Herr Chrupalla das will? Sollen zum Teufel gehen? Oder sagt ihr, nee, es sind coole Leute. Ist mir lieber als viele andere. Lasst die mal hier. Meine ich, mich hat das geprägt, dass die Amis da waren. Ich habe immer EFN gehört. EFN ist ja der Militärsender der Amerikaner, American Forces Network. Und habe so im Grunde das am Anfang das meiste Englisch gelernt, das mir viel mehr als in der Schule. So, ich guck mal, was er schreibt. Weil er droht ja, die abzuziehen. Ich weiß nicht, was es bei den Türken kostet, weil Zypern ist ein Land, von dem 37% besetzt sind von der Türkei. Das ist ein Land, was es nicht gibt. Und deswegen fahre ich sicherlich nicht wegen ein paar Cent Sprit darüber. Nö. Nö. Genau. Damals kam die heißeste Musik aus Frankfurt vom AFN. Genau so, Gernot. Also. Pro Abzug, weg mit den Amis. Pro Abzug, für Abzug, pro. Einer ist dagegen. Einer ist dagegen, so wie ich bin auch dagegen. Abzug, Abzug, Ami, go home. Go home, gehen, adieu, and go home. Okay, ich weiß, dass hier 100% AfD-freundliche Menschen sind. Aber. Erzähl mir doch mal, woher das kommt. Versucht mir doch mal zu erklären, warum ihr alle so geil seid, dass der Ami sich verpisst. Ich bin ja zum Beispiel ein Freund davon, die Amerikaner bei mir im Lande zu haben. Die müssen nicht hier mit Panzer rumfahren und mit Militärfahrzeugen rumfahren. Das interessiert mich gar nicht. Aber Amerikaner im Lande zu haben, und ich habe auch nichts dagegen, gegen andere zivilisierte Länder, die sollen schön arbeiten, die sollen viel Geld hier machen, die sollen ihre Steuern bezahlen, die sollen unser Land auf Vordermann bringen. So wie früher, jeder normal denkende, also es gibt in Griechenland, ich habe ja 2 Jahre da gelebt, gibt es Menschen, die sehr kritisch mit Deutschland sind. Die sehr kritisch mit Deutschland sind, und das ist ja auch mehr als verständlich. Aus der Geschichte heraus. Aber jeder Grieche hat damals in der Grieche gesagt, könnten wir nicht vielleicht mal 500 deutsche Beamte hierher bekommen, die unser Staatssystem auf Vordermann bringen? Wenn sie es gemacht hätten, wären sie wahrscheinlich pleite gegangen, wie wir ja wissen, aus unseren Recherchen inzwischen. Aber die Idee, dass ein Deutscher Struktur in so eine Verwaltung bringen kann und vor allen Dingen in der Regel nicht bestechlich ist, das ist das, was die gerne gehabt hätten. Genauso habe ich gerne Menschen, die meine Kultur wertschätzen und mir Fortschritt bringen. Weil wir können ja sagen, was wir wollen, aber die Amerikaner sind auf jeden Fall fortschrittlich. Ich habe auch nichts dagegen, zum Beispiel Asiaten jeglicher Couleur in größerer Form bei uns zu haben, weil mir vom Mindset her die super gut gefallen. Egal, ob das Japaner sind, Koreaner, Vietnamesen, Chinesen, das sind wunderbare Leute. Naja, jetzt kommt der Kollege und sagt, da fängt mein Kopf an zu jucken. Er sagt, wer dem besten Freund die Pipeline wegsprengt und die ganze Wirtschaft in den Logos stürzt. Also, jetzt können wir daran glauben, ich glaube nicht daran, dass es eine Agenda in Amerika gibt gegen Deutschland. So, wir wissen, dass Deutschland ungefähr ein Drittel der Amerikaner haben deutsche Wurzeln. So, das ist schon mal Fakt. Es gab mal eine Abstimmung über vor vielen, vielen Jahren über die Landessprache, was sie sprechen, Deutsch oder Englisch. Die Abstimmung ist denkbar knapp, ich glaube, es waren 2 Stimmen, gegen Deutsch ausgegangen. Das heißt, dass die eine wirkliche Agenda haben, glaube ich nicht. Dass es da Verrückte gibt, die alle links verortet sind für mich, die vielleicht solche Spiele am Start hatten. Ohne Zweifel, dass die Amerikaner wirklich den Nord Stream gesprengt haben, ist ja von mir selbst erzählt worden. Nur muss ich sagen, dass ich inzwischen meine Zweifel habe. Also, die Geschichte mit Nord Stream ist ja ganz einfach erzählt. Der Olli sitzt in seinem Kurs und hat da Menschen aus Polen am Start. Diese Menschen aus Polen erzählen ihm verschiedene Dinge, die sie gesehen haben um Danzig herum. Entschuldigt, dass ich einen deutschen Namen benutze. Also, kleiner Spaß. Also in Danzig, da hat etwas sich bewegt. Und da hieß es damals, Polen mit der Hilfe mit Ukrainern machen X und Y. Jetzt gibt es inzwischen ja Gerichte, die festgestellt haben, ich weiß, unser Vertrauen in Gerichten ist auf Null. Ist auf echt Null. Aber die haben festgestellt, dass es die Ukraine war und nicht die Amerikaner. Glauben wir jetzt wirklich, dass die Amerikaner der Ukraine den Auftrag gegeben hat? Das entscheidest du für dich, was du da glaubst. Ich glaube trotzdem, ich hoffe trotzdem, dass die meisten, ich glaube gar nichts mehr, dass hier die meisten Leute mir trotzdem zustimmen werden, dass mir die Freunde aus Amerika, Freunde in Anführungsstrichen, lieber sind als die Kollegen aus dem nordafrikanischen Speckgürtel und auch nicht aus den russlandnahen Gebieten mit dem Stern hinten dran. Sag du mir. Sag du. Ich habe nur positive Erfahrungen mit Amerikanern, vor allen Dingen, wenn ich es vergleiche mit meinen Erfahrungen mit anderen Volksstämmen. Wenn du schreibst, amerikanische Führungsriege, kannst du das für mich ein bisschen verständlicher machen? Weil er schreibt, ich bin auch für Abzug der Amis, richtet sich hauptsächlich gegen die amerikanischen Führungsriegen. Was ist denn bitte die Führungsriege? Ist das der Trump? Oder ist das der Deep State? Oder ist das die Demokraten mit den Rhinos, sind das so Leute wie der Joe? Ich habe weder Angst vor den Russen noch vor den Chinesen, ich auch nicht. Ich weiß auch gar nicht, warum wir angeblich Angst haben sollen. Dann lieber Pest als Cholera. Ich weiß nicht, ob ich so vergleichen würde, aber ist das so, dass Pest besser ist als Cholera? Bin mir nicht sicher. Ja. Also sagt mir das doch mal, warum oder vor wem? Weil ich hab's nicht verstanden. Ich habe auch nicht verstanden, warum der Herr Chrupalla so negativ ist und was er da erzählt und warum er jetzt komische Standpunkte, aus meiner Sicht komische Standpunkte, vermischt mit den guten Standpunkten. Das ist für mich schwierig. Das ist für mich wirklich schwierig zu verstehen. Aber vielleicht ist das so. Wann ist eigentlich die Wahl in Ungarn? Sehr gespannt, was da passiert. Ist das jetzt am Wochenende? 9. Ist jetzt am Wochenende? 12. April. Hab's gerade nachgeguckt, 12. April. Das wird böse sein. Könnt ihr euch noch erinnern an die Irina Zarutzka? Das ist die hübsche Dame, die wie so eine Straßenbahn gesessen hat. Hinter ihr saß ein doppelt so großer Das N-Wort darf ich ja nicht sagen, obwohl es mir da fast über die Lippen gerutscht wäre. Also ein Mensch mit sehr viel Melatonin, gefärbter Haut, der, als würde er sich eine Scheibe Fleisch abschneiden, von hinten, sie lesend, Telefon irgendwas gelesen, sie von hinten einfach ihr sie geschächtet hat, ihr den Hals aufgeschnitten hat, damit sie schön halal ausbluten kann. Da waren noch vier andere, wenn ich mich richtig erinnere, vier oder fünf andere dunkelhäutige Menschen. Waren nur dunkelhäutige Menschen sonst in diesem Ding, die keinerlei Reaktion gezeigt haben, keinerlei Reaktion gezeigt haben, keinerlei Fürsorge gezeigt haben, keine erste Hilfe geleistet haben, sondern einfach leise sich verpisst haben und das Mädel haben ausbluten lassen. Weil nur Black Lives Matters. Warum erzähle ich das? Weil, und jetzt, ich muss das so vorlesen, wie es da steht, weil ich so das unfassbar finde. Also, wir haben das gesehen, das Video. War nicht irgendwie von hinten oder hin und her, das war schön von vorne aus der Kamera, der Überwachungskamera dieses Waggons. Da war klar zu erkennen, was da passiert ist. Und jetzt kommt hier, ich lese vor aus einer deutschen Zeitung, US-Medien, mutmaßlicher Mörder von Ukrainerin, mutmaßlicher Mörder, sind die denn vollkommen bekloppt? Für verhandlungsunfähig erklärt. What? Das ist doch der Typ, der dutzende Male verhaftet und wieder freigelassen wurde. Ist ja nicht der Einzige. Also der mutmaßliche Mörder einer jungen Ukrainerin ist US-Medienberichten zufolge von einer psychiatrischen Einrichtung im Bundesstaat North Carolina für verhandlungsunfähig erklärt worden. Der Anwalt des 35-jährigen US-Bürgers, das wird fett aufgedruckt, sein US-Bürger, der Carlos B., habe beantragt, den Prozess vor einem Bundesstaatsgericht zu verschieben, bis seine Verhandlungsfähigkeit wiederhergestellt sei, berichten mehrere Lokalsender am Mittwoch. Der Fall hatte im rechten Lager von US-Präsident Donald Trump für Empörung gesorgt. Echt? Nur auf der rechten Seite, ihr Schweine? Was ist denn los mit euch? Ich weiß es inzwischen. Wahrscheinlich gehört es zu Deutschland, dass du jemandem mit dem Messer irgendwo wehtust. Ist wahrscheinlich ein Teil von Deutschland. Die Messerkultur. Deswegen ja auch die Messerschleifer, die früher bei dir an der Tür geklingelt haben. Es ist ein deutsches Kulturgut, das Messer. Mutmaßlicher Mörder. Ich möchte ihm links und rechts auf die Backe klatschen. Das ist für mich, das ist so ekelerregend, sowas lesen zu müssen. Das ist der Wahnsinn. Und jetzt pass auf, B wird beschuldigt, die 23-jährige Irina Zarotzka erstochen zu haben, als sie im vergangenen August auf einem Pendlerzug in Charlotte, North Carolina, von der Arbeit nach Hause fuhr. Gegen ihn liegen neben dem Prozess vor dem Bundesstaatsgericht Anklagen vor einem Bundesgericht vor. Diese bleiben nach Angaben der Staatsanwaltschaft von dem jüngsten Antrag unberührt. Anhänger des US-Präsidenten? Genau, nur so komische schräge Vögel hatten das Internet mit Aufnahmen einer Überwachungskamera geflutet, um sein Vorgehen gegen Chicago, Washington und andere Hochburgen der Demokratischen Partei zu legitimieren. Das ist Bullshit. Trump bezeichnete B, der schwarz ist, als Tier. Aber nicht, weil er schwarz ist, sondern weil er jemandem den Hals durchgeschnitten hat. Das macht doch keiner. Und die Wahrheit ist, ich sage es immer wieder, dass ein Tier sowas sowieso nicht macht. Also es ist natürlich falsch, es als Tier zu bezeichnen. Vielleicht darf das Wort Unmensch eine Renaissance erleben. Weil das ist nicht menschlich. Das ist krank. Und die Wahrheit ist, dass egal wie positiv, pazifistisch, humanistisch, tierliebend, menschenliebend und so weiter du bist, wenn du solche Menschen nicht die vorgesehene Strafe zukommen lässt, dann schreibst du bei Chin, dass das erlaubt ist. Es ist inzwischen erlaubt, Ladendiebstahl zu begehen. Es ist inzwischen erlaubt, die Frau Hubig arbeitet ja daran, ohne Papiere, ohne Führerschein in der Gegend rumzufahren. Es soll entkriminalisiert werden. Ich sag mal, dieses Gutmenschentum ekelt mich an. Der Olli, da ist ja immer kurz aus dem Sattel gegangen. Das gibt's doch gar nicht. Der muss doch emotional auf dem Boden bleiben. Das ist doch ein Trader. Er hat doch seine Emotionen vollkommen unter Kontrolle. Ja, hat der Olli, genau. Larry Fink und Peter Thiel, deutsche Namen, die trotzdem für die Amis arbeiten. Gibt viele, zum Beispiel der Herr Trump. Der Herr Trump ist nämlich auch deutschstämmig. Bankensystem, meint er. Ja, aber die Schüttler sind doch bei uns auch am Start. Der Gernot. Gernot geht auch aus dem Sattel. Schreibt was? Message redacted. Du brauchst bei mir keine Nachrichten wieder zurückziehen. Ich ziehe auch keine Worte zurück. Kannst du alles stehen lassen. Mit Schreibfehler, ohne Schreibfehler, bisschen zu hart, ein bisschen zu weich, darfst du alles stehen lassen. Darfst du alles stehen lassen. Die Wahrheit ist nämlich die. Wir sind auf einem ganz gefährlichen Weg. Vor allen Dingen in Deutschland. In Europa sowieso, aber in Deutschland speziell noch mehr. Wir sind auf einem ganz gefährlichen Weg. Wir gehen nämlich in die falsche Richtung. Gerade in der heutigen Zeit, die Chinesen machen es doch vor, Mann. Die Chinesen, was die machen, hat inzwischen kaum noch was mit dem ursprünglichen Sozialismus zu tun. Die sind wirtschaftlich erfolgreich. Und wenn wir wenigstens da uns das dann abgucken würden. Ich meine, wir gucken uns aber nur an, wie wir den Überwachungsstaat, sowas gucken wir uns ab. Aber wir gucken uns nicht ab, wie die Wirtschaft leben. Das gucken wir uns nicht ab. Das ist traurig, das ist wirklich traurig, dass wir das nicht geregelt kriegen. Und ich habe heute in der Zeitung gelesen, gibt so eine, ich habe vergessen, wie es heißt, ist eine Einstufung der Länder, wo es darum geht, wie viel Sozialismus und wie viel Freiheit und hin und her und tralala. Und wir liegen näher an Nordkorea als an Amerika zum Beispiel. Wir liegen näher bei Nordkorea. Das ist die Wahrheit, was ihr hier schreibt, das werden. Wir sind leider auf keinem Weg mehr. Wir springen aus 1000 Metern ohne Fallschirm ab. Aber was können wir tun dagegen? Also, es ist ja immer schön, ist ja immer wieder schön, sich hinzusetzen und zu sagen, oh, alles schlecht, oh, haben wir drüber geredet, oh, ich fühle mich so erleichtert, ja, Gott sei Dank, ich habe mal drüber geredet. Ja, jetzt mache ich wieder meinen Scheiß. Ich gehe wieder meinem ganz normalen Arbeitstag nach und alles ist gut. Nein, ist nicht alles gut. Das heißt, normalerweise, wenn wir miteinander reden, überlegen wir, wo sind die Missstände und wo kann ich denn abbiegen in Richtung, da wird es besser. Ich kann abbiegen in mehr Eigenverantwortung, ich kann mehr abbiegen in Richtung mehr Wirtschaftskraft, ich kann abbiegen in mehr Geld verdienen, ich kann abgeben in mehr verstehen, was Zinseszins für mich und gegen mich bedeutet. Die meisten lassen ihr ganzes Leben den Zinseszins gegen sich arbeiten mit irgendwelchen Krediten und sagen, ich weiß gar nicht, wie ich da rauskommen soll. Und die wenigsten lassen den Zinseszins für sich arbeiten durch zum Beispiel Investments im Aktienmarkt oder sonst irgendwie. Und ja, jetzt kann der eine oder andere wieder sagen, jetzt fängt er schon wieder an mit seinem Werbeblock, hör doch mal auf, Uli, ich weiß, ja, du bist, ich kann es auch im Hintergrund erkennen, das ist ja noch dein altes Ding da mit Trading Coach Uli. Jetzt sehe ich dich überall im Internet, da steht drauf, Oliver Klemm, bist du als erwachsen geworden, ist doch super. Jetzt machst du also auch Investments. Aha, du bist also älter geworden, willst jetzt ein bisschen längere Zyklen machen als Trader, da musst du vorm Schirm sitzen die ganze Zeit. Willst du dich langsam in den nächsten 10 Jahren auf deine Pension vorbereiten? Ja, genau. Da bringst du uns jetzt allen bei, wie investieren geht. Du machst so wunderbare Sachen wie, du stellst Filter für uns zur Verfügung, du stellst Dateien für uns zur Verfügung, die dir entsprechend ordnen und die dir Hinweise geben, welche Aktien du vielleicht kaufen sollst. Das machst du alles für uns, du erzählst uns das alles, wie das geht. Das ist doch super. Aber lass mich doch in Ruhe hier. Ich bin doch hier, damit du mich ein bisschen unterhältst. Aber wenn du dich von mir unterhalten fühlst, wäre das nicht viel geiler, wenn du bei mir in dem Kurs wärst und wir könnten uns jeden Tag unterhalten. Genau, dabei ist heute gar kein Dienstag. Ja, weil jeden Dienstag macht der Olli ein Werbewebinar. Genau so ist das. Ja. Der Olli hat nämlich aufgehört, die Workshops zu machen, weil die Leute auch nach 15 Mal es noch nicht zusammensetzen können. Ich will jetzt, dass er zu mir kommt. Deswegen haben wir die Preise so wunderschön gemacht, sodass sich wahrscheinlich jeder leisten kann. Genau. Vor dem Erfolg haben die Götter den Schweiß gesetzt und die meisten Leute haben keine Lust dazu. In der heutigen Gesellschaft haben die meisten Leute keine Lust dazu. Der Rutscher. Bei 500 Meter können die immer noch sagen, bis jetzt ist noch gut gegangen. So ist es. Also wie gesagt, der Link unter meinen Videos, das ist eine Anmeldung für ein, nennen wir es mal Webinar. Da erkläre ich dir, was wir machen, da erkläre ich dir. Kannst du dann im Anschluss Fragen an mich stellen? Also nicht, welche Schuhgröße ich habe, das sage ich dir auch hier. 45, 46. Aber wie du dein Leben ändern kannst. Ja. Denn ich bin der Meinung, es wird immer wichtiger. Wenn ich 18 Jahre heute wäre, früher habe ich habe viele Dinge überlegt früher, was ich machen will. Also ich wollte erstmal in die Fußstapfen von meinem Vater treten. Der war Staatsanwalt. Ich habe gesagt, Staatsanwalt, das ist für mich gar nichts, weil mein Vater hat mir gezeigt, was er verdienen würde mit 65. Und ich habe gesagt, das ist mir zu wenig. Hättest mal hören sollen in meiner Familie, was da los war. Mein Vater hat gelacht, aber der Rest der Familie hat nicht gelacht. Oh, wie bist du denn drauf? Du willst immer mehr. Das macht man nicht. Geld verdirbt den Charakter. La 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 la. Diese ganzen bremsenden Glaubenssätze. Ich hatte die Idee, Hubschrauberpilot werden zu wollen. Hab das nicht machen können, weil mein eines Auges fast blind. Dann habe ich mein rechtes Auge. Da könnten ja viele zustimmen, können sagen, er sieht den Rechtsextremismus nicht. Ihr seid auch auf dem rechten Auge blind, oder? Also, konnte ich nicht werden. Ich wollte Tierarzt werden. Konnte ich nicht werden, weil ich zwar Tiere gern habe, aber als ich gehört habe, dass Tierarzt nicht nur Pferde, Esel, Kühe, Hunde, Katzen ist, sondern auch Vögel, Schlangen und was weiß ich, habe ich gesagt, es ist nichts für mich. Vor allen Dingen, weil ich kein Blut sehen kann. Für Fußballer war ich nicht geeignet. Das Höchste, was ich mal gekickt habe, war Oberliga Hessen. Damals Oberliga, heutzutage würde es Regionalliga, glaube ich, heißen. Ist auch heute nur noch die vierte, damals war es die dritthöchste Spielklasse. Und dann habe ich, das war im Grunde Zufall. Wir sind mit der Schule in die Deutsche Bank gegangen. Die Deutsche Bank war ja damals in Frankfurt die Hauptstelle, ist ja heute noch, war in Frankfurt die Hauptstelle. Und da hatten die so einen Versammlungsraum, wo sie uns hingesetzt und das war total etepetete. Und dann kamen die da an mit, würden sie gern was trinken und so weiter und so fort. Wir waren ja damals 15, 16. Das hat mich beeindruckt und vor allen Dingen, diese dicken Teppiche da drin und dann haben sie uns Geschichten erzählt über den Herrn Abs und erzählt, wie geil die Deutsche Bank ist mit Anteilen an Daimler-Benz und hast du nicht gesehen. Und das war so ein bisschen so ein Weckruf. Dann habe ich mich nämlich interessiert dafür, was denn so bei der Bank geht. Dann habe ich gesagt, weil ich das gesehen habe, bei mir in der Schule war einer, der hat damals schon mit Aktien hin und her gezockt. Heute würde er wahrscheinlich Kryptos machen. Hat er ja die Kursteile gewälzt, damals gab es ja noch kein Internet und so weiter und so fort. Und ich habe selbst, ich glaube, ich war 10, vielleicht schon früher, aber spätestens mit 10, hatte ich mich interessiert, weil mein Vater immer die FAZ gelesen hat und hat mit dem Sportteil angefangen und der war auf der anderen Seite vom Wirtschaftsteil. Und ich habe da immer die Wirtschaftsseiten in der Nase gehabt und habe dann angefangen, ihm Fragen zu stellen. Und da er die ja nicht alle gut beantworten konnte, hat er dann gesagt, da musst du die Experten fragen. Da sind wir zu einer Bank gegangen. Da war so ein Anlageberater, der hat natürlich gar keine Ahnung gehabt, aber das habe ich ja damals nicht gewusst. So, und dann hat er mir damals jeden Monat 10 D-Mark überwiesen auf mein Sparkonto und damit habe ich dann quasi jedes Jahr irgendwann mal so einen Sparbrief gekauft. Dann haben sie mir noch irgendwie zu Geburtstag, da kamen da 20 Mark her und da 30 Mark und da 10 Mark und da 5 Mark und du hast gespart irgendwo von deinem Taschengeld. Dann hast du das da auch hingebracht und hast dann irgendwie 6,5% der Schleswig-Holstein und so einen Kack gehabt. Ja, mein Vater war cool, danke. Ist leider mit 49 gestorben. Und der Kollege hat alles rechtefest im Blick. das finde ich schön, was er gesagt hat, schön. Und ja, und so habe ich angefangen, mich damit zu beschäftigen. Habe im Kursteil dann immer, ich meine, ob die nun. Die 6,5er Schleswig-Holstein nun 95,7 oder 95,6 war, das war egal, aber war eben so. Wenn ich mich erinnern kann an der 6,5er Holstein, dann kannst du dich, dann weißt du auch, wo das war. Das muss irgendwann Ende der 70er Jahre gewesen sein, als die Zinsen dann so hochgegangen sind. Als der Herr Volcker dann gegengesteuert hat, als das Gold dann auch so hochgegangen ist. Heute würde man ja sagen, ich kann es kaum noch von hier oben sehen. Ja, aber damals waren die 800 Mark, wo es damals war, waren viel. Nee, es war mehr als 800 Mark, es waren 800 Dollar. Mark war ja damals weniger. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe mich damals entschieden, ich will zur Bank. Ich will zur Bank, da kann man Geld machen. Dann bin ich zur Bank und dann, meine Mutter fand es gut. Mein Vater war ja dann schon leider verstorben. Meine Mutter fand es gut. Ich bin also in den Anzügen von meinem Vater, bin ich in die Bank gelatscht und meine Mutter war der Meinung, ich würde in die Kreditabteilung gut reinpassen. Nö. Und später hat man ja dann rausgefunden, dass das die wahren Betrüger sind in der Kreditabteilung, währenddessen Börsianer früher schräg angeguckt worden sind. Als ich meiner Mutter gesagt habe, ich will an die Börse, das war so ähnlich, als hätte ich gesagt, du, ich nehme Drogen und bin homosexuell. Ja. Meine Mutter hat zwar immer gesagt, Junge, wenn du homosexuell bist oder so, da kannst du mit mir reden, das ist kein Problem, aber. Du weißt ja, wie das in der Generation noch war. War so ein bisschen so wie der Vorzeiger Ausländer hat jeder so seinen Vorzeiger Homosexuellen gehabt. Ja, der ist homosexuell, aber der ist nett. Ja, wie hat er, was hat das eine denn mit dem anderen zu tun? Es gibt doch gar keinen Unterschied, ob der homosexuell ist, heterosexuell, pansexuell, asexuell, ist doch sein Problem. Aber damals war das eben noch ein bisschen anders. Gott sei Dank ist es inzwischen leider auf der anderen Seite ein bisschen zu komisch. Inzwischen musst du dich fast rechtfertigen, wenn du heterosexuell bist. Wie, sie sind heterosexuell? Das gibt es auch noch. In bestimmten Kreisen, hier bei euch ja hoffentlich nicht. Ja, und dann habe ich dort angefangen und habe dann mich beworben für die Börsenabteilung. Da wollten 27 Leute von den Auszubildenden, wir waren 93 Auszubildenden, wollten 27 in die Börsenabteilung. Sie haben einen genommen, das war ich, weil ich mir echt Mühe gegeben habe. Und deswegen sagt ja auch meine Mutter, der Oliver ist ein Fachidiot, weil ich im Grunde nur mit Geld umgehen kann. Ja. Bremer! D-Mark, das ist schnell versoffen. Mein erstes Börsengeschäft mit Aktien, da habe ich 10 Höchstaktien gekauft. Das muss ich mal überlegen. 10 Höchstaktien. Mein zweites Investment war dann, glaube ich, Siemens. Ich habe auch mal klein angefangen. Ja, damals habe ich es auch noch so gedacht mit gewonnen, da habe ich gewonnen. Mont Edison hast du gehabt. Ja. Die härteste Geschichte, wo Italiener involviert waren. Also ich war bei Olivetti dabei und ich war dabei bei Société Générale de Belgique Optionsscheine. Da musst du überlegen. Ich habe die gekauft. Da waren die, lass mich nachdenken, 10 D-Mark damals war das noch. Die waren 10 D-Mark. Dann haben sie mich wegen des Crashs 1987, haben sie mir das abgenommen. Haben gesagt, nee, wir müssen die Kreditlinie runterfahren, dann musst du verkaufen. Und die sind dann auf über 300 gelaufen. Furchtbar. Ich habe sehr viel gehabt. Hast du auch gekauft? Guck mal bei Leuten wie dir, wenn die solche, weißt du, die meisten Menschen können ja damit gar nichts anfangen. Das sind Leute, mit denen würde ich gerne einen Kaffee trinken gehen. Weißt du, was ich meine? Weil du einfach, ich kann ja mit meiner Frau zum Beispiel da gar nicht drüber sprechen. Die hat überhaupt keine Beziehung dazu. Aber Leute, die so ähnliche Erfahrungen gemacht haben, im ähnlichen Alter sind, wie sich das entwickelt hat, ja, wahrscheinlich kriege ich wieder E-Mails, dass meine Augen strahlen, wenn ich darüber erzähle. Ja. Sensationell. Hast du auch das Trading Paper damals gelesen? Das gab es dir den Börsenbrief. Trading Paper. Ja, Höchster GmbH. Der Vater meines Klassenkameraden war bei der Deutschen Bank und hatte seinem Sohn in weiser Voraussicht 72 eine ganze Packung Krügerrand geschenkt. Cool. Das ist cool. Das ist cool. Ja, schön. Ja, siehst du. Ich weiß, viele von euch sind auch nicht in Deutschland, aber manchmal denke ich, wär schön, wenn ich häufiger in Deutschland wäre, dann denke ich dran, wie Deutschland ist, dann will ich es wieder nicht. Aber um sich mit Leuten wie euch zu treffen, das wäre ziemlich cool. Also, ich gehe mal ein bisschen arbeiten, ja? Gehe mal ein bisschen arbeiten und freue mich darauf, dass wir uns nächste Woche wiedersehen. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Für mich hier in Zypern ist es ja das Osterwochenende. Wir haben ja diese Woche Ostern. Und meine schlimmste Erfahrung war die Moxel-Aktie. Adolf Moxel Fleischfabriken. Da könnte ich dir eine Geschichte drüber erzählen. Das ist so ähnlich wie Müllermilch. Ja. Ja, sage ich doch. Ging im Frühjahr 88 ab, die Rakete, genau. Da war nämlich eine Übernahmespekulation. Die Übernahmespekulation war bekannt, also zumindest mir. Ich hatte die gekauft. Ich will dir gar nicht sagen, wie viel ich von der Scheiße hatte. Ich weiß auch nicht mehr genau. Ich weiß nicht, ob ich 20 oder 25.000 hatte. Aber dass sie mir die praktisch. Ich habe in mein Depot geguckt, hatten die die ausgebucht, weil, ja, Herr Klemm, wir mussten dann die Gewinnlimite, also die, wir hatten so Händlerlimite, die mussten wir zusammenstreichen und da haben wir alles verkauft, was in dem Depot war. Ich sage, und die Markt- und Technikoptionsscheine, die habt ihr nicht verkauft. Nee, da gab es keinen Bid dafür. Ich sage, das habt ihr super gemacht. Also die darf ich behalten, aber die guten nicht. Und dann ist das Ding von 5, ich glaube, es war 5 der Tiefskurs, auf über 300. Ja, aber habe ich so viel Geschichten. Ich sage immer, ich habe in meinem Leben über 1,5 Millionen Trades gemacht, davon ungefähr 1,5 Millionen Trades, wo ich verloren habe. Aber es gibt auch welche. Ah, Effektenspiegel. Effektenspiegel, Bolko Hoffmann. Ja, da gab es den Plato, den Czerwinski und dann den Brio. Der Brio hat ja auch zugemacht inzwischen. Ja, gute alte Welt. Genau. Aus Düsseldorf. Düsseldorfer Mafia. Hübsch. Steht morgen im Effektenspiegel da. Dann kamen die Freunde aus Kulmbach. Der Förtsch, Mr. 1000. Es geht auf 1000. Es geht auf 1000. Offices. Du musst mal überlegen. Ich hatte. Mobilcom hatte ich 7000 Stück. Und hab dann gesagt, übers Wochenende, schmeiß ich raus. Und hab, das war wie gesagt Freitag, und sitze dann auf meiner damals pistazienfarbenen Ledercouch mit weißem Holz und schalte auf meinem Buntfernseher. Schaltete ich. Ich dachte damals, der wäre groß, heutzutage wäre das ein kleiner Fernseher. Schaltete ich die Dreisat-Börse an und sah, wie da jemand Mobilcom empfohlen und die sind auf 250 gepoppt oder so von 130. Ja. Und hab gedacht, wie viel ist das eigentlich 7000 Mal? Ja. Also solche Sachen habe ich aus Risikogesichtspunkten öfter gemacht. Positionen verkauft und dann gingen sie plötzlich los. Das gehört dazu. Aber es gibt auch viele Geschichten, wo es eben geklappt hat. Wie nennt man eine Blondine? Die ihr Haar dunkel färbt, künstliche Intelligenz. Hey. Hey. Das ist ja Hassrede. Ich wünsche euch ein schönes Wochenende. Bis dann. Tschüss.